Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rudi Arnold und unser heutiges Thema ist das Projekt Luisa. Was sich dahinter verbirgt, das erfahrt ihr gleich. Bei mir zu Gast Luise Walter, sie ist Expertin für neurozentriertes Training, und Professor Dr. Steffen Walter. Ja, was hat's denn mit Luisa auf sich? Also, nein, ich wollte eigentlich erst was anderes machen. Sorry, eine Vorstellungsrunde brauchen wir zuerst mal. Jetzt bin ich ganz aufgeregt. Luisa.
Ja, danke, herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin Luise Walter, ich arbeite für ein Digital Health Startup und habe mich in den letzten Jahren auf Bewegungs- und Schmerz-Performance-Coaching und vor allem Education fokussiert. Neurozentriertes Training kennen wahrscheinlich viele Leute nicht. Geht tatsächlich darum, dass man Training ganzheitlich betrachtet. Das heißt, dass die Augen, das ist Gleichgewichtssystem, dass vor allem aber auch die Körperwahrnehmung und Bewegung mit der Atmung quasi zusammen betrachtet werden. Und ich komme aus einem relativ emotionalen eigenen Grund zu der ganzen Sache. Ich hatte selber zwei Bandscheiben-OPs. Und bin so ein bisschen gestruggelt. Meine Schmerzen habe ich lange nicht in den Griff bekommen. Und deswegen freue ich mich jetzt umso mehr, tatsächlich an so einem Luisa-Projekt tatsächlich auch aktiv teilnehmen zu dürfen.
Mein Name ist Steffen Walter. Ich habe Psychologie in Konstanz studiert, in Ulm promoviert und habilitiert und bin letztendlich seit kurzem Professor. Ich leite die Sektion Medizinische Psychologie. Und meine Fokussierung sind im Wesentlichen der Bereich Affective Computing, also die automatisierte Erkennung von Emotionen mit der Spezifikation der automatisierten Schmerzerkennung seit 2011.
Ja, jetzt sind wir bei dem Thema Luisa. Dieses Projekt, das hat also offensichtlich, weil du ja mitmachst, Steffen, was mit Schmerz zu tun. Erzähl mal so ein ganz kleines bisschen, was es mit Luisa auf sich hat und was für Hintergründe da damit zusammenhängen.
Genau, ich würde jetzt mal so eine kurze Ouvertüre geben, wie das zusammenhängt. Also ich hatte es bereits erwähnt, mein Fokus ist die automatisierte Schmerzerkennung. Das möchte ich jetzt mal kurz dem Hörer erläutern, was das ist, bevor wir dann richtig im Luisa-Projekt sozusagen einsteigen. Zunächst muss man sich Schmerzdiagnostik so vorstellen, bis heute im traditionellen, konventionellen Sinne, der Arzt betritt das Zimmer oder man kommt beim Arzt rein, beim allgemeinen Mediziner, und der Arzt fragt, haben Sie Schmerzen? Dann würde man zunächst sowas sagen wie ja oder nein. Oder unter Umständen zunächst wahrscheinlich erstmal so Adjektive gebrauchen, starke, wenige Schmerzen oder mittlere Schmerzen, sehr schlimme Schmerzen etc., beziehungsweise man würde differenziert in die Tiefe gehen, dass man unter Umständen dann versucht, mit irgendeiner Skala zu arbeiten. Zum Beispiel, der Arzt würde dann sagen, beschreiben Sie doch mal Ihren Schmerz von 0 bis 10 oder von 0 bis 100, ist beides möglich. Und dann würde man versuchen, kognitiv sozusagen das zu reflektieren, wie stark die Intensität ausgeprägt ist. Danach würde dann eben noch gefragt werden, wie die Qualität des Schmerzes ist, zum Beispiel ziehend, stechend etc. oder eher dumpf. Und natürlich versucht man dann immer auch in einer Schmerzdiagnostik den Schmerz zu lokalisieren. Das ist so die konventionelle Schmerzdiagnostik, wie sie auch im Lehrbuch abgehandelt wird und eben da auch ein starker Fokus darauf gesetzt wird, dass eben Schmerz eine subjektive Empfindung ist und mehr oder weniger das auch so bleiben wird. Wir haben eben vor mehr als 10 Jahren damit begonnen, das zu hinterfragen. Das hängt mit folgendermaßen zusammen, da gibt es auch nochmal eine Vorgeschichte, nämlich darum, dass Menschen über beziehungsweise unterversorgt werden mit Analgetika, also das nennt sich Analgosedierung, bei Menschen mit eingeschränkter Kommunikation, also zum Beispiel künstlich Beatmete, Menschen mit Demenz, vor allen Dingen stark ausgeprägte Demenz, beziehungsweise bei Kleinkindern und etc. oder was es eben noch für Kommunikationseinschränkungen gibt. Und hier ist eben das Problem, dass unter Umständen eben der Mensch dann zu viel Schmerz hat, also er leidet, er ist gestresst. Das gibt unter Umständen, führt zu kardiovaskulären Risikoproblemen. beziehungsweise er ist zu stark sediert. Das könnte eben dazu folgen, dass der Mensch dann in Abhängigkeit von Analgetika gerät, beziehungsweise auch solche Probleme bekommt wie Verstopfung etc.
Es geht also, so mal kurz dazwischen gefragt, indirekt auch um eine korrekte oder optimale Dosierung von diesen Schmerzmitteln.
Genau. Und dann ist eben auch die Möglichkeit natürlich bei dieser Art von Menschen, was ich jetzt gesagt habe, dass es eben zu Notfallsituationen kommt, wie beispielsweise ein kardiovaskuläres Problem und dass man dann eben auch schnell und zügig erkennen möchte.
Müssen wir mal ganz kurz kardiovaskulär, wieder ein Fremdwort.
Das könnte zum Beispiel ein Herzinfarkt sein.
Okay.
Ja, mal ganz vereinfacht gesagt. Oder eben unter Umständen zu starker Bluthochdruck plötzlich. Oder unter Umständen ein Herzstillstand etc. Und das hat eben so, das ist noch gar nicht so lange her, so vor 20 Jahren dazu geführt, dass sogenannte Fremdbeobachtungsskalen eingeführt wurden. Und diese Fremdbeobachtungsskalen sind konzipiert worden, dass man sich sozusagen auf sogenannte Modalitäten fokussiert in der Beobachtung, also als Mensch beispielsweise auf einer Intensivstation. Und wenn der Patient dann eben so dort liegt, nehmen wir mal jetzt mal diesen Menschen mit, der künstlich beatmet wird, dass darauf geschaut wird, wie ist die Mimik der Person ausgeprägt, wie ist die Gestik, krümmt er sich zum Beispiel, wie ist die Physiologie ausgeprägt, ist er sehr rot, ist er, schwitzt er sehr, sehen wir das unter Umständen auch in der Herzrate am Monitor, ja, und so weiter und so fort. Das sind also die Parameter. Auf was ich jetzt noch nicht eingegangen bin, sind die akustischen Parameter, dass er unter Umständen auch seufzt und stöhnt und keucht. Und da haben wir eben gesagt, wenn das sozusagen eine Fremdbeobachtung ist, dann könnte man ja unter Umständen diese Fremdbeobachtung auch automatisieren. Und da muss ich anknüpfen an das sogenannte Affective Computing, wo es auch letztendlich nichts anderes ist, als psychologische Zustände zu erkennen, dass man das eben auf Schmerzerkennung fokussieren könnte. Und da arbeitet man dann eben auch sozusagen künstlich mit Parametern, also der Optik. Optik wäre dann eben die Kamera. Das kann unter Umständen auch eine Thermokamera sein oder unterschiedliche Perspektiven, ja, links, rechts, oben, Mitte. Und dann letztendlich also die Gestik wird eben auch in Form von Kameras aufgenommen und eben die Mimik. Und ein weiterer Parameter, wie ich schon angesprochen hatte, wäre jetzt der physiologische Parameter. Das könnte man eben messen von Hautleitwert, Herzrate, also in Form eines EKGs oder eines Atemgurtes oder in Form von Elektromyographie, das heißt Muskelanspannung. Und es sind natürlich auch noch viele Sensoren und Parameter möglich, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können, wie unter Umständen, dass man direkt die Nozizeption, also die feinen Schmerzfasern sozusagen, misst. Das war so der Hintergrund. Und diese ganzen Parameter muss man natürlich irgendwie in irgendeiner Form zusammenbekommen. Das nennen wir Information, Fusion. Und da spielt dann eben die KI eine große Rolle. Also es werden sozusagen Algorithmen angelernt und getestet und in Form von Algorithmen der Informationsfusion zusammengeführt. Also das ist dann praktisch der Bereich der künstlichen Intelligenz. Und dann wird sozusagen unter Umständen in ferner Zukunft auch der Fokus darauf gelegt, die Schmerzqualität zu erkennen, also dieses Ziehen und Stechen. Aber das ist erstmal Zukunftsmusik, beziehungsweise auch die Lokalisierung. Das wäre jetzt erstmal so zunächst die Schmerzerkennung als solches im Groben erklärt. Und wir haben auch dazu einen Wikipedia-Eintrag gemacht. Ich möchte nochmal kurz auf einen historischen Abriss eingehen, was da sozusagen jetzt in den letzten 10 bis 11 Jahren passiert ist. Also wir haben zahlreiche Laborexperimente gemacht, wo Menschen oder Probanden Schmerz zugefügt wurde und wir dann eben multimodal die Parameter gemessen haben und auch mit zahlreichen anderen Kollegen kooperiert haben. Des Weiteren haben wir auch jetzt im Bereich der inneren Medizin sozusagen Fuß gefasst und erprobt, Schmerzen zu erkennen während der Darmspiegelung, beziehungsweise haben unseren ersten Datensatz auch auf dem Bereich der Intensivmedizin gemessen. Wir sind auch in Kooperation mit der Zahnmedizin. Und ich möchte hier einfach mal so ein paar Kooperationspartner nennen, zum Beispiel der Ayub Al-Mahadi Magdeburg, ein Computer Vision Experte, beziehungsweise Eberhard Barth, Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin Ulm und Friedhelm Schwenker in der Neuroinformatik Ulm und viele, viele andere mehr, die ich jetzt hier auf Zeitgründen sozusagen nicht eingehen kann. Dieser Aspekt, Luisa, auf was wir heute eingehen wollen, das ist sozusagen eine ganz neue Nische gewesen, wo wir uns im Bereich der mobilen Schmerzerkennung, ich würde sogar eher sagen Schmerzanalyse sozusagen begeben haben, wo eben nicht unmittelbar gemonitort werden soll im Bereich Akutmedizin. Also sozusagen könnte man eigentlich die automatisierte Schmerzerkennung aufteilen in den Bereich des automatisierten Monitoring beziehungsweise in der automatisierten Analyse, beziehungsweise, wenn man es auch nochmal sehr fein aufteilen würde, im Bereich Akutschmerz beziehungsweise chronischer Schmerz. Und an dieser Stelle würde ich gerne mal einen Übergang zu meiner Kollegin machen.
Aber ich muss noch eine Sache kurz fragen. Wir haben jetzt ein paar Mal von Luisa geredet, also jetzt in dem Fall nicht von einer Person, von diesem Projekt, das man mit OUI schreibt. Wofür steht denn das? Was ist denn das? Das ist doch sicher irgend so eine Abkürzung.
Ja, Luisa ist, glaube ich, tatsächlich das, was entsteht, wenn man in Co-Creation geht und wenn unterschiedliche Projektpartner zusammenarbeiten. Und zwar ist das quasi eine Zusammenfassung des Begriffs oder der Projektbeschreibung lernendes Modell zur multidimensional quantitativen Bewegungsanalyse. Und dieser sperrige Projekttitel, irgendwann saßen wir alle in dem ersten quasi Zusammenschlüssen bei dem Forschungsprojekt und haben gesagt, wie kann man das irgendwie kurz und griffig für die nächsten 2,5 Jahre zusammenfassen, wenn wir darüber reden wollen. Und dann waren das einfach erste Buchstabe vom ersten Wort, zweiter Buchstabe vom zweiten Wort und so weiter. Und so ist dann tatsächlich Luisa entstanden, weil es doch deutlich griffiger ist, als immer wieder von diesem lernenden Modell zur multidimensional quantitativen Bewegungsanalyse zu sprechen. Das ist quasi der Hintergrund.
Okay, gut. Also jetzt aber inhaltlich.
Genau, was machen wir da? Wir sind jetzt in der zweiten Woche tatsächlich des Laborversuches. Das heißt, wir sind am Uniklinikum in Ulm und testen mit unterschiedlichen Probandinnen eine Bewegungsanalyse als erstes und gehen dann auf die Schmerzerkennung ein. Das heißt, das, was Steffen gerade quasi schon angeläutet hat, zu sagen, es geht eben nicht nur um den reinen Schmerz oder die reine Schmerzerkennung in einem Laborversuch, sondern wir versuchen das jetzt zu übertragen auf Fitness, auf Training und vor allem tatsächlich auf die Bewegung. Und das ist tatsächlich auch das Neue und das Spannende daran, glaube ich, für alle Forschungspartner, dass man aus den klassischen Labortests hinausgeht, rein zu sagen, was sind alltägliche Bewegungen, kann man Schmerz tatsächlich auch im Alltag in Bewegungsabläufen messen, erkennen. Und genau das machen wir zurzeit vor Ort mit unterschiedlichsten Probandinnen, mit unterschiedlichsten technischen Details, auf die wir wahrscheinlich gleich dann nochmal ein bisschen detaillierter eingehen werden, damit sich die Hörenden da auch was darunter vorstellen können.
Ja, das Ziel ist aber, ich sag's mal so, ich werde nachher vielleicht aus eigener Erfahrung auch was erzählen, wie es mir gestern gegangen ist. Ja, aber man kann doch dann in der freien Wildbahn, sage ich jetzt mal, doch in der Regel doch nicht mit diesen ganzen Sensoren rumlaufen. Wird das dann irgendwie über Kamera, Handy, App oder wie wird das gemacht? Nur mal so ganz kurz, dass man weiß, was dann, wenn es mal tatsächlich in der Anwendung kommt, wie soll das dann aussehen?
Genau, also im Moment sind wir tatsächlich einfach noch in der Grundlagenforschung, das muss man ganz klar sagen. Deswegen Kooperationsprojekt. Zurzeit läuft es tatsächlich so ab, dass sowohl über die Handykamera als auch über zwei ganz klassische Webcams Bewegungen aufgemessen wird und dann werden die Probandinnen mit unterschiedlichen Sensoren, mittlerweile Bluetooth-Sensoren vergeben und vermessen, was extrem spannend ist, weil ich glaube, jeder, der sich so Labortests vorstellt, denkt an jede Menge Kabel, die irgendwie im Weg sind. Zumindest kenne ich das noch von früher. Mittlerweile, dank neuerer Technik, ist das alles per Bluetooth quasi messbar. Das heißt, die Probanden werden mit unterschiedlichen Sensoren im Gesicht beispielsweise an den Schulterblättern am Oberschenkel verklebt, bekommen eine Empathika, vereinfacht gesagt eine wissenschaftliche Fitnessuhr, die unterschiedliche Vital- und Biomarker quasi misst. Und dann machen die Probanden unterschiedliche Übungen, werden bei den Übungen immer gefragt, ob sie Schmerzen hatten, müssen vor allem selber angeben, ob eine Bewegung quasi zu einer Schmerzauslösung geführt hat. Und Ziel des Ganzen ist tatsächlich dann anhand der Daten vielleicht irgendwann Muster zu erkennen und sagen zu können, okay, kann man rein an den Daten ohne die subjektive Wahrnehmung der Probandinnen auch erkennen, ob es Schmerzen gibt. Und da schließt sich der Kreis zu der ganzen Schmerzforschung, die Steffen gerade beschrieben hat, weil nicht jeder Proband kann ja immer quasi angeben, ob er Schmerz hat oder nicht. Das heißt, noch im Moment Grundlagenforschung im Labor, langfristiges Ziel, das tatsächlich vielleicht irgendwann mal nur mit der Smartphone-Kamera zu Hause und vielleicht einem Fitness-Tracker messbar machen zu können.
Ja, ich habe ja erzählt, dass ich da ein bisschen mitgemacht habe. Ich bin ja immer neugierig. Der Steffen war übrigens schon vor ein paar Jahren warst du schon mal hier bei mir in der Plattform. Und da habe ich sie auch, oder war es 2 Jahre, ich weiß es nicht mehr, da habe ich auch schon ein bisschen erzählt. 2 Jahre. Du warst schon 2-mal da, stimmt. Ja, die Lüge hat mal vorher erzählt, wie denn diese Bewegungsanalyse bzw. die ja damit verbundene Schmerzanalyse, jedenfalls diese Forschung von sich geht. Dazu noch einen kleine Vorbemerkung. Die Forschungen, die der Steffen vorher beschrieben hat, die waren da tatsächlich noch mit Kabel. Ja, sage ich mal so. Ich habe da ja auch mitgemacht, ein paar Mal. Und das war schon ein riesiger Aufwand, also einer der Versuch, da war ja noch EEG, vielleicht sagt euch das was, Elektroenzephalogramm. Das sind jedenfalls diese Bademützen mit den vielen Kabeln dran, um es mal so plakativ zu beschreiben. Dann hat man EKG und EMG, also Elektromyogramm, das sind irgendwo an den Muskeln so Elektroden dran, die dann Muskelspannungen messen können oder Puls, alles Mögliche. Also das ist ein ganzes Sammelsurium an Elektroden, Kabeln drumherum. Und in der Regel sitzt man dann eigentlich auf dem Stuhl und sollte da nicht groß in der Gegend rumlaufen. Oder wenn man dann solche Bewegungsanalysen vielleicht doch machen will, dann müsste man vielleicht damals in irgendeine Art Rucksack, wo dann die Kabel da hinten reingehen. Also alles ziemlich, so einer wirklichen Bewegungsanalyse nicht so arg zuträglich. Ja, und jetzt gibt es da ganz coole Sachen. Ich habe das jetzt gestern also mitgekriegt. Die sehen aus wie so Dreiecke, also diese Elektromyogrammsensoren, so ein bisschen Dreieck. Und das finde ich auch ganz schön, die leuchten dann so rot und so blau und so weiter. Sind 3 Elektroden dran und die kriegt man dann an den entsprechenden Stellen, dass es die Muskelspannungen aufnimmt, kriegt man dann irgendwie draufgeklebt. Und das Ganze, wie gesagt, drahtlos. Also da ist in dem Fall Bluetooth. Und den Preis, der Sasch wusste es auch nicht. Aber das Zeug ist wahrscheinlich ziemlich teuer. Aber gut, das sind diese Dinge. Man kriegt dann auch was am Kopf, am Nacken. Die Luisa hat es ja vorher so ein bisschen besprochen, wie das Ganze funktioniert. Ja, und dann hat jetzt die Luisa, man muss jetzt ein bisschen aufpassen, wenn ich die Luisa sage, dann meine ich hier unseren Gast. Von der kriegt man dann Anweisungen, was man zu machen hat. Ja, und ich glaube, jetzt übergebe ich wieder an dich. Ich kriege die Versuche nicht mehr so richtig zusammen. Es waren einige Bewegungen, ich musste dann immer aufpassen. Jedenfalls das Einzige, was immer gleich war, ich musste immer in dem Fall linken Arm 3-mal drehen, damit man die Muskelspannungen aufnehmen konnte und das mit der Handycam noch synchronisieren konnte. Das weiß ich an das andere, das habe ich zum Teil schon wieder vergessen oder kriege es jetzt sicherlich nicht richtig zusammen. Deswegen sagst du das am besten.
Genau. Und das Spannende ist ja tatsächlich daran, wir haben ganz viel unterschiedliche Technik, weil wir einfach diese Bewegungsanalyse, Schmerzanalyse und ein Stück weit auch diese Muskeltonusanalyse machen, weil das Hauptziel ja tatsächlich ist, das ganz fein granular zu messen, eben nicht nur, wann hat der Proband Schmerz, sondern tatsächlich auch im Ablauf der Bewegung ganz, ganz gezielt über die einzelnen Sensoren quasi nochmal die Genauigkeit aufzuzeigen. Und deswegen ist der Versuchsablauf quasi so, dass ich allen Probandinnen nacheinander zeige, welche Bewegungstests sie machen sollen. Die Erfahrung zeigt einfach, wenn wir da durch einen relativ komplexen Entscheidungsbaum gehen, dass sich das am Anfang keiner merkt. Um dann, was du gerade beschrieben hast, was immer gleich war, dieses Rotieren quasi, also Anspannen vom Bizeps und dann Ausrotieren, ist für uns ein Tool, um die unterschiedlichen Softwareanbieter quasi miteinander zu skalieren. Weil man kann sich das so vorstellen, wir haben einerseits die IMO-App, die quasi die Bewegung über den Bewegungsscore aufnimmt. Wir haben diese 2 unterschiedlichen Webcams, die aus 2 unterschiedlichen Perspektiven quasi die Bewegung nochmal aufnehmen. Dann haben wir diese ich sage das jetzt mal, wissenschaftliche Gesundheitsuhr, die Daten sendet. Und wir haben diese 5 unterschiedlichen Sensoren. Und damit am Ende die Kollegen, einerseits aus der KI, vor allem aber auch aus der medizinischen Psychologie, die sich diese ganzen Daten angucken und diesen Datenwust quasi übereinander legen können, dass man da ganz klar sagen kann, die Daten liegen identisch übereinander, muss man halt tatsächlich am Anfang quasi einmal diesen Bewegungstest, haben wir das immer genannt, die Daten übereinander legen, damit man dann tatsächlich sagen kann, ah, okay, der Proband hat in dieser Millisekunde angegeben, dass er Schmerz hat. Vielleicht sieht man dann anhand der unterschiedlichen Daten, beispielsweise an, Steffen hat das vorhin auch schon gesagt, sieht man Temperaturunterschied, sieht man vielleicht eine höhere Muskelspannung, sieht man vielleicht auch in der im Hautleitwert quasi, dass sich da etwas verändert. Deswegen gibt es immer diesen ganz dezidierten quasi Ablauf, immer diese ganz klaren Ansagen, was man machen soll und immer so ein bisschen Gefühl dafür vielleicht auch zu bekommen, wie das dann vor Ort abläuft. Wir starten immer mit einer Überkopfkniebeuge, also quasi eine Kniebeuge, die Arme sind ausgestreckt und je nachdem, was die App dann angibt, wie gut die Bewegung ist und wie sehr die von dem Standard abweicht, kann man es dann ein bisschen anpassen, weil wir ja tatsächlich eine ganz große Bandbreite haben. Also wir wollen wirklich Leute zwischen 18 Jahren bis 67 Jahre quasi in den unterschiedlichen Lebensphasen testen, weil es geht nicht nur darum, irgendwie sportliche Leute zu testen, sondern tatsächlich Schwerpunkt auf Läufer zum Teil, Schwerpunkt auf Sitzathleten, also Menschen, die viel im Büro beispielsweise sitzen, zurzeit ja wahrscheinlich eher Homeoffice und aber auch auf Menschen, die in der Pflege ganz andere körperliche Herausforderungen haben. Also die haben ja ganz andere Bewegungsmuster. Und da tatsächlich zu gucken, wie kann man über die Überkopfkniebeuge, über einbeinige Kniebeuge, teilweise mit erhöhten Fersen, teilweise mit flachen, aufsitzenden Fersen quasi, dann tatsächlich aber auch über Einbeinstand, also auch Perspektiven mit reinzunehmen, wie beispielsweise das Gleichgewicht, wo der ein oder andere große Herausforderungen hatte, wenn ich mich da an gestern richtig erinnere. Genau, kannst du ja auch mal sagen, wie diese unterschiedlichen Tests beispielsweise für dich waren.
Also gerade diese Gleichgewichtsgeschichte, das sollte man auf einem Bein stehen, das andere ausstrecken. Und das sage ich einfach so, da hat es mich fast umgehauen. Hinterher daheim habe ich es nochmal probiert, allerdings mit Schlappen. Die Geschichte hat sich dann letztendlich so rausgestellt, also ich bin es halt nicht mehr gewohnt, barfuß zu laufen. Wenn man dann halt diesen Senkspreizfuß, wie der Orthopäde so schön sagt, hat, dann hat sich das nicht so positiv ausgewirkt. Ich habe aber gerade noch eine kurze Frage. Das ist mir eingefallen, als ich da draußen saß, man kriegt ja da immer diese Unterlagen, muss man durchlesen, Einverständniserklärungen, 18 bis 7. Und dachte, naja, vielleicht haben sie 67 aufgeschrieben, damit ich noch mitmachen kann. Dachte ich aber, das wird zwar eher nicht sein, sondern ja, 67 ist jetzt im Moment ja so eine Altersobergrenze oder meistens. Das heißt, ich vermute jetzt, dass da so die Berufstätigen so im Fokus sind. Sehe ich das richtig?
Genau, also man muss dazu sagen, so ein bisschen zu dem Hintergrund, das ist ja quasi ein Projekt, was finanziert und gefördert ist vom Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft und in Kooperation quasi mit dem Uniklinikum Ulm und aber auch beispielsweise mit der Ethikkommission und mit der Linnaeus-Universität aus Schweden. Das heißt, wir haben natürlich klare Vorgaben und eine Vorgabe ist beispielsweise wirklich zu sagen, okay, man schaut sich nicht die Kinder in diesem Fall wirklich an, sondern eben die Berufstätigen. Deswegen die 67 Jahre mit Eintritt oder Verschiebung des Rentenalters ist das quasi die Bandbreite. Und da aber auch zu gucken, dass man wirklich unterschiedliche Lebensrealitäten abbildet. Deswegen haben wir so wirklich versuchen wir unterschiedlichste Probandinnen zu treffen. Daher kommt aber diese Einschränkung nicht nur für dich, so gar nicht jetzt sagen wollen würden, wir hätten für dich die Ausnahme gemacht, aber tatsächlich das ist eine Vorgabe einfach, die Steffen, korrigier mich, wenn du das anders siehst, aber tatsächlich auch einfach von der Ethikkommission und auch im wissenschaftlichen Umfang einfach so ein Standardwert ist.
Ja, das stimmt durchaus. Also die Altersgruppe jetzt von 67 aufwärts bis 80 oder unter Umständen noch älter bis 90 zu messen, das ist unter Umständen sehr interessant und auch sehr hilfreich. Aber das ist dann eben, das haben andere Anforderungen sozusagen an die ethischen Kriterien.
Und das wäre ja vielleicht dann ein nächstes Projekt. Wenn,
genau.
Man muss ja immer ein bisschen in die Zukunft denken als Forscher. Ja, oder Forschende, jetzt muss man immer so aufpassen mit dem ganzen Gender. Ja, machen wir mal ein bisschen weiter. Wir haben ja so ein bisschen gehört von der Luise, wie diese Versuche ablaufen. Ich habe es aus meiner Sicht auch ein bisschen beschrieben. Ja, was sind jetzt denn eigentlich die konkreten Ziele? Über Zielgruppe haben wir ja auch schon geredet. Aber warum macht man das jetzt?
Also eins der Hauptziele von Luisa für alle Kooperationspartner ist tatsächlich einfach, Arbeitgeber und Geberinnen dazu zu motivieren, einfach an ihrem Arbeitsplatz gesund zu bleiben und die Gesundheit quasi aktiv zu fördern. Also dass es nicht nur um diesen passiven Charakter geht, deswegen auch die Bewegungsanalyse so relevant und die Schmerzanalyse, um einfach einerseits die Lebensqualität aufrecht zu erhalten, also erstmal wirklich dieses Erhalten, dann vor allem aber zu verbessern, wenn es schon Einschränkungen gibt, wenn es tatsächlich auch vorher vielleicht schon bewegungsinduzierte Schmerzzustände gibt und dann vor allem aber abzusichern für alle Seiten, dass man quasi diesen Zustand der gesunden Bewegung und idealerweise von der Schmerzreduzierung aufrechterhalten kann. Und was uns, glaube ich, allen dabei so wichtig ist, es einfach in diese Selbstwirksamkeit hineinzugehen. Das heißt, dass man tatsächlich Bewegung als ein Tool nutzt und aufrechterhält, dass man in Bewegung bleibt. Das ist für die Sitzathleten, also für Menschen, die wirklich viel vorm Rechner sitzen, teilweise schwierig, einen Arbeitsalltag zu implementieren. Das ist für Pflegekräfte eine ganz, ganz andere Herausforderung nochmal, die tatsächlich ja schwierige Aufgaben haben. Läufer haben wieder andere Grundvoraussetzungen, die vielleicht eher in eine Überlastung gehen. Und da tatsächlich einfach zu gucken, wie kann man diese unterschiedlichen körperlichen Aspekte zusammenbringen, weil man kann die ja nicht voneinander trennen, sondern tatsächlich aber zu gucken, wie kann man da in der Entwicklung daran arbeiten, dass über die unterschiedlichen Erweiterungen tatsächlich auch der technischen Möglichkeiten einfach diese Bewegung aufrechterhalten werden kann und die Menschen Stück für Stück einerseits besser lernen, mit ihrem Schmerz umzugehen, den Schmerz vor allem zu erkennen. Und vielleicht aber auch, und das fand ich jetzt ganz spannend in den letzten Tagen, tatsächlich bei den Laborversuchen, diese oftmals überraschenden Effekte, was sie eigentlich können, wo sie vielleicht vorher Angst hatten, gedacht hätten, sie haben Schmerzen bei den Bewegungen. Also das war tatsächlich in den letzten Tagen sehr, sehr spannend zu sehen, wie unterschiedlich da zuerst die Selbstwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung ist. Und ich glaube, da kann einfach die Technik, die wir gerade entwickeln und die Ergebnisse vor allem, die sich daraus ergeben, einen ganz breiten Reflexionsraum nochmal schaffen. Wir kommen immer von unterschiedlichen Seiten. Einerseits natürlich Steffen als Wissenschaftler, der das natürlich von Beruf aus per se schon auch kritisch hinterfragt. Wir so ein bisschen aus der Startup-Bubble, die sagen, hey, wir haben da ein tolles Produkt. Und ich glaube, da entsteht diese spannende Reibung, wirklich zu gucken, wie kann man die Daten, wie kann man die Informationen nutzbar machen für wirklich die unterschiedlichsten Nutzer vom Arbeitnehmer über Arbeitgeber, dass man wirklich sagen kann, welche Rolle spielt Schmerz? Kann man es überhaupt objektivieren, auch da in die Diskussion mit den Probanden einzugehen? Wir hatten das gestern zum Teil ja auch schon, zu sagen, wie sehr vertraut man der Technik überhaupt? Ist das nur ein Tool, um den Schmerz überhaupt erlebbar zu machen, um das vielleicht überhaupt auch erstmal zu reflektieren? Ich frage beispielsweise im Labor nach jeder Übung, hattest du Schmerz? Wenn ja, wo? Und wenn ja, wie intensiv? Dann kann man sich das einfach, dass man mal so ein Bild im Kopf hat, dann hängen da quasi zwei Probandenbilder von einem Avatar, Vorderseite, Rückseite. Das ist dann aufgeteilt in 56 unterschiedliche Kästchen. Das heißt, die Probandinnen können dann angeben und sagen, da tat's weh, rechts, links und dann die Intensität. Schmerzskala, Steffen, hast du vorhin ja auch schon erwähnt, das ist so der Klassiker, den, glaube ich, viele Schmerzklientinnen auch schon kennen, zu sagen, 0, kein Schmerz, 10, maximaler Schmerz. Und dann merkt man ganz oft so dieses Stocken, war das jetzt eigentlich Schmerz? Und in welcher Intensität? Weil genau diese individuelle, subjektive Schmerzwahrnehmung, die wir einerseits abfragen, ist ja quasi Grundlage dafür zu sagen, kann man das überhaupt objektivieren? Zweite Frage, vielleicht langfristig auch, will man das überhaupt objektivieren? Da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Diskussionen, die man dann langfristig auch führen kann. Und das finde ich zumindest das Schöne, die man auch mit den Probanden vor Ort führen kann, die natürlich auch eine ganz unterschiedliche Perspektive und Motivation haben.
Also bloß ein kleiner Einwurf. Ich finde diesen Begriff Sitzathlet so toll. Das ist Sitzathleten. So, Objektivierung. Steffen, was sagst du dazu? Glaubst du an diese ganzen Sachen?
Natürlich. Ich sagte ja bereits, wir sind in einen anderen Bereich gestartet und sind in diesem Bereich nach wie vor sozusagen noch drin, des sogenannten Akutschmerzes in einer Intensivumgebung, und da ist es eigentlich für uns selbstverständlich, dass das eine hohe Relevanz hat, eben gerade bei Menschen mit eingeschränkten Kommunikationsmöglichkeiten. Da gibt es eigentlich gar keine Frage. In diesem neuen Bereich könnte ich mir vorstellen, dass es eine Relevanz hat, aber ich werde mich dann noch von den Ergebnissen sozusagen überraschen lassen. Zunächst ist natürlich die Frage, was immer hinten dran steht, ist, inwieweit gelingt es uns, vernünftige oder signifikante Erkennungsraten zu produzieren aus diesen Übungen. Also wir sprechen immer zum Beispiel, wenn die Erkennungsraten bei 80% liegen, das ist so wie im Schulnotendenken, dass das gut ist, wenn sie das rüber sind oder auf das rüber gehen, geht das in Richtung sehr gut. Oder dann unter Umständen bei 65% liegen befriedigend und bei 50% ist es raten. Ja, also da bin ich voller Hoffnung, dass das geht. Aber es wurde schon angesprochen, wir haben ein sehr komplexes Equipment und so könnte das eben multimodal auch gelingen in dieser Komplexität. Aber wenn man das jetzt sozusagen in irgendeiner Form in eine Praxis transformieren möchte, so heißt das, dann ist es unter Umständen problematisch, wenn man jetzt zu viele Modalitäten weglassen müsste, beziehungsweise nur eingeschränkte Beleuchtungsmöglichkeiten hat, etc., beziehungsweise es nicht gelingt, dem User zu überzeugen, dass er noch zusätzliche Elektroden in irgendeiner Form andocken muss, verbinden mit Bluetooth. Es könnte auch sein, dass es eine bestimmte Gruppe gibt, die das tut und eine Gruppe sozusagen die Premium-Version wählt, die das gerne machen würde. Insofern lasse ich mich hinter, was die User-Affinität betrifft von dieser Idee. Da lasse ich mich noch überraschen. Und das hängt natürlich auch sehr viel mit Miniaturisierung zusammen, was wir in den nächsten Jahren erleben. Dass es unter Umständen da meine Sorge sozusagen völlig unberechtigt ist und das durchaus in Form vom User angenommen wird und akzeptiert wird.
Ja, ich habe jetzt noch eine Frage, das ist mir vorher gekommen, habe ich eigentlich gestern gar nicht nachgefragt. Wie kam es eigentlich zu diesem, ja, ich nenne es jetzt mal Experimentaldesign im Hinblick auf die Bewegungen? Ich meine jetzt nicht auf die Elektronik, sondern warum hat man diese Bewegungen ausgesucht? Weil ich habe gestern das Glück gehabt, dass es eigentlich nirgends wehgetan hat. Es hat nur hinten dran mal so hinterher ein bisschen so muskelkatermäßig gespannt. Aber die Sachen, wo ich sage, also wenn ich die Bewegung machen würde, dann hätte ich mindestens auf 5 drücken müssen.
Hat unterschiedliche Gründe tatsächlich. Also die Überkopfkniebeuge beispielsweise ist einfach so ein im Fitness-Gesundheitsbereich ein Goldstandard, der einfach schon sehr, sehr gut ausgemessen ist und wo man viele Datensätze hat, die man nutzen kann. Es hat als zweiten Grund natürlich so ein bisschen die Technologie von der IMO-App, also was können wir in der App dann tatsächlich auch schon abbilden, und vor allem sind unterschiedliche Tests dann aber tatsächlich auch in der Diskussion, und da war wirklich eine rege Diskussion einfach in den letzten Monaten in der Vorbereitung, in der Stellung quasi des Labor-Setups, um zu gucken, was sind für uns relevante Daten, die man dann im Training auch umsetzen kann, beziehungsweise die man vor Ort auch leicht messen kann. Und das kann man sich, um einen Einblick zu geben, tatsächlich auch so vorstellen, dass wir dann in diversen Zoom-Konferenzen da saßen und unterschiedliche Labortestübungen überlegt haben, durchgerechnet haben, was ist einerseits über die Kameratechnik valide, abbildbar, was ist vor allem aber auch von diversen Probandinnen mit unterschiedlichen Gesundheitseinschränkungen umsetzbar, was kann man über die unterschiedliche Sensorik messen und erkennen, sind beispielsweise deswegen Tests wie ein Einbeinstand reingekommen, weil wir gesagt haben, es hat für uns eine gewisse Grundrelevanz, wirklich auch Informationen über die Gleichgewicht und Balancefähigkeit auszumessen und mit einzunehmen, auch wenn da oftmals nicht unbedingt der Schmerz ausgelöst werden kann, aber die Daten von Balancefähigkeit uns in dem Beispiel relevant waren. Und tatsächlich auch einfach dann als dritter Punkt quasi in der Auswahl zu gucken, was sind klassische Standards beispielsweise an Schultermobilität, die für uns eine Relevanz hat, was ist ein klassischer Standard für beispielsweise Fußgelenkmobilität, wo man einfach mittlerweile schon sagen kann, das ist langfristig gesehen zu Hause machbar umsetzbar, weil, und ich glaube, das kennen vor allem die Wissenschaftler aus verschiedenen Labor-Setups, je komplizierter eine Übung ist, je mehr Anweisungen man braucht, umso unrealistischer ist es, das dann tatsächlich irgendwann langfristig gedacht, nachhaltig quasi auch beispielsweise nur über die Handykamera abzubilden, weil dann einfach zu viel Erklärungsbedarf ist. Und das sind quasi so ein bisschen die 3 Unterschiede. Also einerseits technische Umsetzbarkeit, zweitens, was ist in der App schon abbildbar und mit einer KI belegbar, und das dritte, was ist von den Probandinnen relativ unkompliziert mit geringer Verletzungsgefahr tatsächlich auch machbar.
Ja, es soll ja nicht, man möchte ja hinterher nicht zum Orthopäden müssen. Also ich habe so ein bisschen diese Abdrücken von der Matte, da habe ich ein bisschen gedacht, oh, könnte jetzt. Ja, das heißt, es gibt da also so Standards und an die habt ihr euch so ein Stück weit gehalten. Was ich jetzt aus meiner Sicht sagen muss, das fand ich dann auch wirklich gut. Ich habe ja immer so ein bisschen Probleme mit, wenn man mir vorschreibt, das und macht die und die Bewegung, also tanzen, das vergesse ich lieber. Aber das war gestern eigentlich ganz gut erklärt. Das heißt also, ich habe es doch relativ schnell geschnallt, was ich machen muss und nicht allzu viele Versuche gebraucht.
Ja, und das ist aber ein spannender Aspekt, dass du das sagst, weil das natürlich auch immer, ich beispielsweise beispielsweise, ich komme ja ein bisschen wirklich aus diesem trainingswissenschaftlichen Bereich und hätte mir natürlich gewünscht, wir machen noch 20 Übungen mehr und noch detailliertere Tests. Man muss dann aber in der Realerprobung auch einfach so ein bisschen schauen, was ist im Labor auch vom Zeitaufwand umsetzbar. Wenn wir jeden Probanden 4 Stunden testen, ist das in dem Testsetup, wie wir es jetzt haben, einfach auch nicht realistisch umsetzbar. Ich weiß, Steffen hat teilweise in Schmerzanalysen wirklich auch schon 4 Stunden Schmerztests durchgeführt. Respekt dafür. Aber also das sind tatsächlich auch einfach immer so ein bisschen die Rahmenbedingungen, was ist vor Ort machbar und umsetzbar. Und wie du aber auch schon gesagt hast, man will ja auch nicht die Frustration zu hoch fahren für die Probandinnen, dass man nach der dritten Übung eigentlich schon denkt, ja, kann ich sowieso alles nicht machen. Ja. Und daher ist es immer so ein bisschen auch ein realistisches Abschätzen, was ist zumutbar und wo kriegt man auch relevante Daten von beispielsweise den unterschiedlichen Sensoren, weil man ja den Muskeltonus, also die Spannung des Muskels in unterschiedlichen Bereichen messen will. Und dann sollte man da vielleicht auch eine Spannung spüren. Andererseits nicht zu viel Spannung über die Bewegung, weil wir wollen ja den Muskeltonus quasi als Erkenntniswert von Muskelanspannung im Sinne von, ich habe Schmerz und spanne deswegen beispielsweise die Schulterblätter vielleicht zusammen und nicht, ich spanne die zusammen, weil ich gerade irgendwie noch eine Rotationsbewegung im Oberkörper mache. Also das hat relativ viele unterschiedliche Perspektiven. Das war für mich tatsächlich oft das Highlight in den Vorabgesprächen, dass einfach aus so unterschiedlichen Disziplinen da tatsächlich die Experten zusammenkommen, um so ein Forschungsprojekt dann quasi aufzusetzen.
Ja, es ist jetzt also ein bisschen Zeit für eine Zusammenfassung. Wir haben eine ganze Menge Informationen jetzt gekriegt über Schmerz, Schmerzforschung, Schmerzerkennung, Objektivierung von Schmerz, Bewegungsabläufe, so ein bisschen wie das dann bei den Labortests da abläuft, welche Bewegungen man machen muss. Ja, eine ganze Menge und ich denke, jetzt wäre es mal Zeit, dass man das ganz kurz vielleicht oder auch nicht so ganz kurz, aber ein paar Minuten nochmal zusammenfasst.
Gerne. Also ich hatte ja am Anfang gesagt, praktisch, was Schmerzdiagnostik ist, im konventionellen Sinne in Form von Skalen, dass es dazu Fremdbeobachtungsskalen gibt, dass wir in den letzten Jahren die Fremdbeobachtungsskalen automatisiert haben, dass da künstliche Intelligenz zum Einsatz kommt, in Form von Machine Learning, dass das auch was zu tun hat mit Affective Computing, dass da Stress erkannt werden soll, und so weiter und so fort. Und mit dem Ziel letztendlich in irgendeiner Form die Schmerzintensität zu monitoren und eben den Schmerz zu überwachen, mit visionären Zielen den Schmerz in der Qualität zu erkennen und auch in der Lokalisierung. Und dass eben bei diesem Projekt, dass tatsächlich hier eine neue Nische geöffnet wurde im Bereich der Schmerzerkennung bei einer mobilen Bewegungs-Fitnessübung mit dem Ziel, hier eben nicht sozusagen den Schmerz einzustufen und entsprechend Analgetika zu verabreichen und zu unterdrücken, sondern hier soll der Schmerz uns dienen hinsichtlich der Präzision der Bewegungsanalyse oder der Bewegung, dass man eben unter Umständen sagt, führe die Bewegung so aus, dass du eben keinen Schmerz hast, beziehungsweise trau dir mehr, weil du keine Schmerzen hast. Luise, möchtest du ja vielleicht noch was ergänzen?
Ja, ich glaube, dass das genau dieser schöne Ansatz ist, tatsächlich zu sagen, dass man aktiv werden kann und dass es darum geht, einfach Personen dazu zu motivieren, etwas für ihre eigene Gesundheit und vor allem für die eigene Leistungsfähigkeit, was auch immer Leistung für die einzelne Person dann bedeutet. Und wir freuen uns, glaube ich, auf jeden Fall, wenn man da noch Probandinnen für gewinnen kann, weil in diesen 60 Minuten, die wir da quasi das Labor oder den Labortest vor Ort laufen lassen, kann man extrem viel über sich lernen. Das war jetzt das Feedback tatsächlich von allen Probandinnen, die gesagt haben, okay, es ist spannend, dass sie gedacht hätten, sie haben entweder mehr Schmerzen oder weniger oder an anderen Stellen. Also es ist, glaube ich, wirklich einfach so für die Selbstwirksamkeit und Selbsterkenntnis, den eigenen Körper nochmal kennenzulernen und, wie die Kollegen immer sagen, etwas für die Wissenschaft zu tun, und da quasi einen Beitrag zu bringen. Freuen wir uns tatsächlich einfach, wenn es noch Interessierte gibt, die vielleicht tatsächlich aber auch kritisch sind und sich kritisch damit auseinandersetzen wollen. Wir brauchen nicht nur begeisterte Probandinnen, sondern ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieser wissenschaftliche Ethos, der das Projekt einfach trägt, zu sagen, okay, kann man Schmerz objektivieren, ja oder nein? Je mehr unterschiedliche Meinungen wir da haben und je mehr unterschiedliche Perspektiven, je diverser aufgestellt, umso besser tatsächlich für uns.
Ich würde es auch nochmal sagen, so in der Zusammenfassung und richtig runtergebrochen, also es haben ja viele wahrscheinlich schon mal was vom Biofeedback gehört, dass man also ein Feedback bekommt anhand von Signalen, wie man sich fühlt, wie man seinen Stress reduzieren kann und so weiter und so fort. Hier wäre es jetzt so, das ist ein Bewegungsfeedback in Kombination mit Schmerz. Und das wird auch von unseren Kollegen als sogenannte Bewegungsintelligenz genannt.
Ja, aber bevor man es jetzt vergisst, du hast es gerade jetzt ja gesagt, dass ihr noch Probandinnen sucht, Probandinnen gegendert. Also, wo kann man sich denn melden?
Am einfachsten tatsächlich einfach über die Webseite, das ist aimo-fit.com und dann /Luisa. Aimo schreibt man mit aimo-fit.com/Luisa, Luisa, Luisa.
Gut, aus eigener Erfahrung, die Stunde geht ziemlich schnell rum. Also ihr braucht da jetzt nicht Angst haben, sagen, wow, die ganze Stunde, das geht also mindestens genauso schnell rum wie die Plattform. Jetzt habe ich noch eine Frage, das ist die wichtigste Frage, die stelle ich immer am Schluss. Was habe ich denn vergessen zu fragen und was wollt ihr noch loswerden? Die fragt da wieder.
Ich glaube, Rudi, du hast heute nichts vergessen.
Ich habe nichts vergessen.
Würde ich mich anschließen. Was ich gerne aber noch loswerden wollen würde, ist quasi noch einmal kurz zusammengefasst, weil ich glaube, das war jetzt so viel Input, wenn man quasi seinem Freund, Partner, Partnerin erklären möchte, warum man bei Luisa mitmachen sollte oder könnte. Es geht uns tatsächlich einfach darum, eine einfache Möglichkeit zu erschaffen, herauszufinden, ob man Schmerzen hat, wenn ja, wo und wie intensiv. Und wer daran aktiv teilnehmen möchte, darf sich gerne bei uns melden.
Ja, dann ganz herzlichen Dank, dass ihr da wart. Bei uns zu Gast war Luise Walter. Sie ist Expertin für neurozentriertes Training und Professor Dr. Steffen Walter von der Uni Ulm. Ja, und ich will es jetzt nochmal so kurz sagen. So, it's for science. Bye, bye.